Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Michael Blumenroth über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Die letzten zwei Wochen zeigen, die Weltwirtschaft bleibt fragil. Deutschland kämpft mit Rezessionstendenzen. Die Eurozone stagniert und auch die USA ringen mit einer Balance zwischen Inflation und Arbeitsmarkt. Und auch in China wird klar, wie groß die Abhängigkeiten sind. Die Frage ist jetzt, ist das nur ein Sommerloch oder ist es der Beginn einer nachhaltigen Unsicherheit? Ja, herzlich willkommen, Michael. Heute mal wieder mit dir. Ich freue mich. Aber irgendwie richtig schöne Themen haben wir diesmal nicht. Ne? Irgendwie taumelt irgendwie alles. Fangen wir in guter alter Tradition an mit Deutschland. Deutschland taumelt. Das haben wir jetzt auch letztes Mal mit Uli auch immer wieder besprochen. Das BIP im zweiten Quartal noch rückläufig gewesen im ersten Quartal um minus 0,3%. Die Inflationsraten liegen zu, vor allem Kerninflation bei plus 2,7%. Die Arbeitslosenquote bei ungefähr 6,3%. Und keine wirkliche Überraschung, die Wirtschaftsprognosen sind nicht wirklich positiv aktuell für Deutschland. Wie groß siehst du die Gefahr, dass der Rückgang des BIPs im zweiten Quartal weiter anhält? Ich meine, wir haben natürlich auf der einen Seite auch das Spending des Staates und zum anderen aber auch, dass die Kerninflation eventuell in Deutschland dann doch noch weiter steigen könnte und noch einen weiteren Preisdruck nach oben ausübt.
Ja, schönen guten Tag, Sebastian. Ich freue mich auch, dass wir mal wieder zusammen plauschen dürfen. Ja, unangenehmes Thema. Also jetzt, ich habe es heute Morgen schon in einem anderen Call gesagt, das Gefühl ist mir so anders geworden im Frühling. Da waren wir alle noch so richtig gut drauf. Frühling, na, die Sonne scheint, die Blumen blühen, die Bäume schlagen aus. Und dann waren die Nachrichten vom Sondervermögen und Infrastruktur, wird die auf Vordermann gebracht, Verteidigung. Und dann gibt es ja dann auch die Effekte, die dann daraus kommen, das Geld, was investiert wird, was den Firmen zugutekommt, kommen höhere Steuerzahlungen, mehr Arbeitskräfte werden gesucht und so weiter und so fort. Also der Himmel hing quasi konjunkturmäßig vor der Geigen. Jetzt haben wir, wie du gesagt hast, zweiten Quartal Rückgang des BIPs gesehen, was aber wahrscheinlich auch jetzt einfach damit zusammenhängt, dass wir im ersten Quartal die Vorzieheffekte hatten vor den US-Zöllen, die ja dann teilweise ab Anfang April in Kraft gesetzt wurden und dass wir dann im zweiten Quartal dann weniger Nachfrage hatten, weniger exportierten. Aber nichtsdestotrotz, du hast recht, es kam auch noch diese Revision dazu, die beiden Vorjahre, wo es immer so hieß, stagnieren und nicht richtig in die Rezession reingerutscht, aber hat auch keinerlei Anlass mal ist vor Freude auf den Tisch zu hüpfen, sondern eher so eine Stagnation. Jetzt kam die Revision, dass Statistischen Bundesamtes und tatsächlich waren wir in den beiden Vorjahren ja dann doch wesentlich negativer unterwegs gewesen, als man das eigentlich nach der ersten beiden Schätzungen gedacht hatte. Also wir hatten das sich eine ausgemachte Rezession. Jetzt aber mal in die Zukunft gucken. Drittes Quartal, die Daten, die wir jetzt so bis jetzt erhalten haben, deuten darauf hin, dass wir eher wieder so ein Quartal haben mit Stagnation, also wo es nicht richtig Hoffnung da ist, dass wir jetzt richtig durchstarten. Aber du hast ja erwähnt, wir haben ja das Spending des Staates, was vor der Tür steht. Da kann man nur hoffen, dass da jetzt auch dann vernünftige Kräfte am Werk sind und das Geld dann auch tatsächlich in Anlagen oder in Infrastrukturprodukte und Verteidigungsprodukte dann geleitet wird, was dann auch tatsächlich der Wirtschaft helfen wird. Also nicht, dass damit irgendwelche Löcher gestopft werden, die man an anderen Teilen des Haushalts hat, gerade im Sozialen oder so. Oder auch vor allen Dingen, was ich schon irgendwo gelesen habe, dass dann irgendwo damit auch Schwimmbäder, die ansonsten geschlossen werden würden, drei Schwimmbäder in einem kleinen Dorf, man hätte davon zwei zugemacht, was natürlich jetzt nicht schön ist für die Schwimmer unter uns, bist eher du als ich. Also Schwimmen ist nicht so ganz meine Kernkompetenz, aber das ist halt nichts, was jetzt wirklich dieses Potenzialwachstum, wie Uli auch immer gerne sagen würde, hebt. Also wir müssen hoffen, die Daumen drücken, unsere Kollegen von Research sind ja auch recht optimistisch, dass wir jetzt im vierten Quartal so einen ersten Schub schon sehen. Der Haushalt wird ja jetzt auch festgezurrt in den nächsten Tagen für 2025. Dann weiß man vielleicht da schon eher, wo die Richtung hingeht, was das Ausgeben von Geld anbelangt. Und da sind die Kollegen da sehr optimistisch fürs Jahr 2026. Wir werden vielleicht 2026, 2027 tatsächlich mal so einen Konjunkturschub sehen. Also nicht unbedingt jetzt, dass der Himmel voller Geigen hängt und dass wir richtig durchstarten, wie keine 3-4% Wachstum, aber die meisten Institute erwarten zwischen 1-2% und das wäre ja schon mal wesentlich besser als in den Vorjahren. Was allerdings vielleicht als letztes dazu noch zu sagen ist, Geld ausgeben kann jeder, Geld aufnehmen kann auch jeder, sofern es halt genehmigt ist, wie es jetzt genehmigt ist vom Bundestag. Aber die Verwendung der Gelder müsste dann halt doch monitort werden. Also man muss dann schon genau schauen, wo gehen wir dahin, was wird damit gemacht. Wir haben jetzt tatsächlich dann auch die Einigung der Koalitionsparteien gehabt auf Gesetzesänderungen, die jetzt nicht unbedingt einen großen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts nach sich ziehen werden, wie jetzt die Senkung der Umsatzsteuer für Gastronomiebetriebe oder Agrardiesel oder Pendlerpauschale, die erhöht wird, und auch Mütterrente oder so. Wie gesagt, es sei jedem gegönnt, der davon profitiert, aber es ist halt jetzt nichts, was tatsächlich dann unerschadet langfristig, was das Potenzialwachstum hebt, was für eine bessere Infrastruktur oder Ähnliches sorgt. Da haben die Parteien oder Friedrich Merz ja den Herbst der Reformen ausgerufen. Schauen wir mal, ob das dann tatsächlich auch kommen wird. Also da denke ich mal, wir haben jetzt das Schlimmste mit dem dritten Quartal hinter uns. Im vierten Quartal sollte so ganz allmählich der sanfte Aufschwung einsetzen. Und dann 2026, wenn das Geld vernünftig ausgegeben wird, dann auch ein größerer Aufschwung kommen, zumindest für 26 und 27. Danach muss man mal sehen, wo da die Reise weiter hingehen wird. Und Inflation, da eine Frage noch, hätte ich jetzt fast übergangen. Ist natürlich dann die Frage, Inflation, Infrastrukturmaßnahmen. Ich sehe das so bei mir zu Hause, wenn ich mal einen Handwerker bräuchte oder bei uns in der Wohnanlage, da ist ein Rollladen kaputt oder da muss sonst was repariert werden unten am Gaskessel, dann dauert das meistens ewig, bis da jemand kommt. Und das kann natürlich sein, dass wir jetzt inflationäre Effekte bekommen durch das Geld, was für eine Infrastrukturmaßnahmen ausgegeben werden wird, weil einfach dann die Preise auch erhöht werden von vielen, die dann auf der Anbieterseite sind. Aber ob das jetzt auf die Inflation selbst so durchschlagen wird, das ist eine Gemengelage, die eben eher schwierig ist. Wir kommen bestimmt später noch auf andere Währungsräume zurück und auf andere Länder. Da muss man sehen, wie gerade insbesondere sich die Auswirkungen der Zoll- und Handelspolitik der USA in der Inflation dann wieder niederschlagen
werden. Ja, du hast angesprochen, also der Ausblick für 2026, 2027, den siehst du gar nicht so pessimistisch, sondern gewisse Chancen. Aktuell natürlich kein wirklich ganz rosiges Bild, was wir in Deutschland haben. Aber auch in der Eurozone ist ja die Wirtschaft mehr oder weniger auf Sparflamme, muss man sagen. Wenn man sich das so ein bisschen anguckt, das BIP ist ganz leicht gestiegen in der Eurozone. Gegensatz zu dem, was in Deutschland passiert ist, aber marginal. Die Inflation, die Kerninflation in der Eurozone auch ganz leicht gestiegen auf ungefähr 2,3%. Also ein bisschen weg von dem Ziel der EZB. Jetzt stellt sich ein bisschen mehr die Frage, du hast das gesagt, Geld aufnehmen ist leicht, je nachdem, wie viel man bezahlen möchte. Geld ausgeben mag auch durchaus leicht sein. Aber was soll eigentlich die EZB jetzt genau machen? Wenn sie jetzt sagt, okay, wir wollen die Kerninflation oder Inflationswerte wieder runterkriegen Richtung 2%, würde es ja eigentlich erstmal nur gehen, indem man einen Zinsanstieg macht. Das wiederum würde aber doch deutlich bedeuten, dass alles viel teurer wird, auch für die Staaten, Investitionen und so weiter, weil dann die Kreditaufnahme wieder teurer wird. Was muss die EZB machen?
Ja, definitiv. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die Inflation wirklich jetzt stark ansteigen wird. Kann natürlich, aber ist ja in Deutschland eher, Deutschland ist ja das einzige Land, wo dann tatsächlich jetzt auch die Schuldenaufnahme im nächsten Jahr stark forciert wird. Die EZB hat ja jetzt dann auch getagt, die ist ja eher so verhalten optimistisch, was die Inflationsentwicklung angeht. Der erwartet für dieses Jahr die 2,1%, da sind wir auch gerade in der Gesamtinflation. Kerninflation ist noch ein bisschen höher, wie du zu Recht gesagt hast, Sebastian. Aber die EZB hat immer wieder, betont ja auch immer wieder die Unsicherheit, die man hat. Es ist ja auch so, dass wir jetzt eigentlich genau da an der Zielzone der EZB sind. Wir sind mal ein bisschen drüber über den 2%, mal ein bisschen drunter. Es besteht natürlich die Gefahr, das kommt auch gerade von den beiden deutschen Vertretern im EZB-Rat, von Herrn Nagel und von der Frau Schnabel, dass wir tatsächlich dann mittelfristig auch durch die Zoll- und Handelspolitik, da weiß man ja auch nicht so genau, wo da der Hase mittel- bis langfristig hinlaufen wird. Das kann sich ja jeden Tag ändern. Ist jetzt in den letzten 2-3 Wochen tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden um das Thema Zölle, seit der einfach aus diese hohen Zölle auch teilweise in die Schweiz gegen Brasilien und andere Länder erhoben wurden, aber momentan ist das nicht so sehr im Fokus. Die EZB selbst, ja, die hat dann quasi nur eine Aufgabe, die muss die Inflation in der Nähe des Zielbereichs halten. Da ist sie jetzt mittlerweile ganz erfolgreich gewesen in den letzten Monaten. Und Frau Lagarde hat sich in der Pressekonferenz ja sehr Zuversicht geäußert, dass da noch nichts ändern wird. Also ich vermute mal, dass die EZB jetzt einfach noch für eine Weile lang die Füße stillhalten wird. Es gibt, wahrscheinlich ist die EZB dann jetzt auch bei diesen 2,0%, das ist ja der Leitzins, der Einlagenzins, spricht ja fast genau die Inflationsrate. Also da im Großen und Ganzen kann die EZB sich auf die Schulter klopfen. Da ist ja wahrscheinlich genau Pi mal Daumen an neutralen Zins angekommen. Also ich würde jetzt persönlich vermuten, dass auch unsere Hausmeinung, dass wir jetzt in den nächsten Monaten erstmal die EZB weiterhin eine Beobachterrolle sehen, an der Seitenlinie wie so ein Trainer, der zuguckt, wie sich die Spieler da am Platz balgen und wo dann da so das Spiel sich hindreht und dass wir dann vielleicht eher mittelfristig dann vielleicht tatsächlich wieder Ende nächsten Jahres über Zinserhöhungen reden können. Aber momentan wird die EZB wahrscheinlich auch deswegen die Füße stillhalten, weil wir die Problematik haben in der Eurozone, wie du gesagt hast, Sebastian, die Wirtschaft auch nicht richtig durchstartet. Wir haben so Ausreißer Spanien, da läuft es ganz gut, aber wir haben natürlich, darf man auch nicht vergessen, jetzt wieder das Großproblem Frankreich auf dem Schirm. Da gab es ja schon das erste Downgrade, eine Ratingagentur für die Staatsanleihen. Das ist jetzt auch alles kein Beinbruch. Das haben die Märkte ja schon so erwartet und eingepreist. Aber in Frankreich zeigt sich mal wieder, wenn ein Land anfangen möchte, so Sparmaßnahmen und einfach mal zu schauen, dass die Schulden, wir festgestellt haben, Geld aufnehmen, wenn es erlaubt ist, geht einfach Geld ausgeben auch. Aber dass diese Schulden dann irgendwie mittelfristig zu reduzieren, das ist momentan in der Eurozone in allen Ländern jetzt nicht unbedingt en vogue, um es mal so zu formulieren. Gerade Frankreich hat ja eine lange Tradition, sich auch gegen Kürzungen, Sozialausgaben massiv zu wehren. Und deswegen ist das eine Gemengelage. Ich denke einfach, was auch für die EZB natürlich, wo sie auch drauf schauen muss mit einem Auge, aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, spricht eigentlich alles dafür, dass die EZB jetzt die nächsten Monate nichts machen wird.
Ja, lass uns mal, Michael, Richtung USA gehen. Du hast es gerade gesagt, mit den Schulden auch in Frankreich, steigende Schulden. Ich meine, das Problem kennen die USA auch zu Genüge. Jetzt sehen wir in den USA so ein bisschen, die Arbeitsmarktdaten sind rückläufig, also ist nicht mehr so robust, wie das eigentlich ursprünglich ausgehen hat in diesem Jahr. Das deutet so ein bisschen auf den Abschwung hin. Die Zahlen wurden auch korrigiert. Die Preise steigen weiter, muss man auf der anderen Seite auch sagen, was vielleicht auch so ein gewisser Eindruck der bisherigen Zollpolitik gewesen ist. Vielleicht ist es auch einer der Gründe, weshalb wir jetzt aktuell relativ wenig darüber hören, weil man natürlich so in dieser Phase drin ist, steigende Preise, sinkende Arbeitsmarktzahlen, die es vielleicht auch in den USA dann kritisch macht. Wenn wir jetzt mal Richtung der Fed gucken, was hat denn die Fed aktuell für Optionen? Ich meine, Zinssenkungszyklus ist wahrscheinlich erst einmal beendet, ne, oder? Kann man vielleicht so sagen, wenn man so drauf guckt, dass man sagt, naja, vielleicht ein gewisser Abschwung. Auf der anderen Seite die inflationären Zeichen bei den Preisen. Also was muss die Fed aktuell machen?
Ja, für die Fed ist das eine saudumme Situation, platt zu sagen. Die Fed hat ja zwei Mandate. Sie muss einerseits schauen, dass die Inflation ja im Rahmen bleibt, im Rahmen des Zielbereichs. Das sind auch in den USA sind es auch 2,0%. Zum anderen muss sie, was die EZB wiederum eigentlich nicht machen muss, auf den Arbeitsmarkt mit einem Auge schauen. Also so ein sogenanntes duales Mandat, wie man dann Marc gerne sagt. Du hast es schon gesagt, Sebastian, die letzten Daten waren echt grottig schlecht und was eigentlich noch viel schlimmer waren die Revisionen. Wir haben jetzt die 911.000 Stellen, die weniger geschaffen wurden von April 24 bis März 2025. Bedeutet, die Hälfte aller Stellen, die jetzt in der ersten Meldung als Zuwachs gemeldet wurden, die haben niemals existiert. Das sind quasi Phantomstellen gewesen. Also der Arbeitsmarkt in den USA schon eigentlich seit anderthalb Jahren wesentlich schwächer, als man das jetzt in den Zahlen immer so gesehen hat. Also schon großes statistisches Problem, was sich da auftut. Es war auch im Vorjahr auch schon so, dass die Daten dann deutlich nach unten korrigiert wurden. Zeigt, dass der Arbeitsmarkt in den USA tatsächlich momentan, wenn man jetzt den Gesundheitssektor außen vor lässt, der wächst immer, da gibt es auch alternde Bevölkerung. Aber dann ist quasi das Stellenwachstum fast Richtung Nulllinie zurückgekommen. Gleichzeitig haben wir jetzt wieder steigende Inflationsdaten, haben Kerninflation, die so ungefähr bei 3,1% rummacht. Also für die Fed unangenehme Situation. Aber nichtsdestotrotz hat Jerome Powell ja relativ deutlich gemacht im Jackson Hole, das war Ende August in seiner Rede, dass der Arbeitsmarkt jetzt doch ein bisschen mehr in den Fokus der Fed kommt. Und deswegen wird die Fed mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit doch wieder jetzt in den Zinssenkungszyklus Vollgas geben, in die Eisen steigen und sollten dann am Mittwoch dieser Woche die Zinsen dann noch senken, also um 25 Basispunkte, warum mal 50 Basispunkte im Gespräch an den Märkten, aber ich glaube, das wäre ein Schnapp zu viel. Wobei, Klammer auf, man muss sagen, letztes Jahr im September hat die Fed angefangen, den Zinssenkungszyklus zu beginnen. Das war mit 50 Basispunkten. Das kam damals recht unerwartet. In den letzten Tagen davor hat es abgezeichnet. Sehen wir jetzt nicht. Was aber allerdings wahrscheinlicher geworden ist, jetzt durch diese sehr schlechten Arbeitsmarktdaten, die du erwähnt hast, Sebastian, ist, dass die Fed tatsächlich dann noch mehrmals die Zinsen senken könnte in diesem Jahr. Also jetzt nicht nur jetzt diese Woche, sondern auch Ende Oktober. Und dann Mitte Dezember, und dass wir dann nächstes Jahr erstmal schauen, wo da die Reise hingehen wird.
Das heißt, die einzigen, die Angst haben vor der Inflation, sind scheinbar die Deutschen, ne?
Ja, wir Deutschen, wir haben da, das hatte ich neulich, hatte ich tatsächlich so koreanische Gäste gehabt, die haben auch gesagt, die Deutschen haben da so tatsächlich so ein kollektiven Gedächtnis, diese Inflation drin. Und ich denke, in den USA, sagen wir es mal so, die USA werden jetzt den Arbeitsmarkt präferieren. Und was vielleicht noch dann auch wichtig ist, Donald Trump hatte jetzt die Gelegenheit, dann noch Jerome Powell im Ende Mai zu ersetzen, seinen Nachfolger zu bestimmen als Fed-Gouverneur, als Chef der Fed. Und er ist ja schon dabei, auch die Fed nach seinem, einiger seiner Leute in der Fed, wie Stephen Miron, jetzt dort unterzubringen, die dann wahrscheinlich eher in seinem Interesse agieren werden.
Ja, Michael, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich gedacht, naja, lass mal über ein Land sprechen, wo die Wirtschaftszeichen positiv sind. Da ist mir aufgefallen, wir haben schon ganz lange nicht mehr über China gesprochen. Und das müsst ihr wirklich mal wieder machen. Und von daher, da sind die Zeichen jetzt auch nicht wirklich positiv. Die chinesische Wirtschaft scheint auch weiter zu schwächeln. Exporte sanken im Vergleich zum Vorjahr um 8,5%. Das BIP-Wachstum lag bei 4,6%. Da würden wir uns jetzt hier in Europa freuen, ne? Aber China braucht, glaube ich, hat es mal gesagt, deutlich über 5%, damit es sozusagen weiter nach vorne geht. Also auch leicht hinter den Erwartungen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, welche globalen Folgen hätte es, wenn China langfristig in eine Deflation und in eine Wachstumsschwäche reinrutschen würde?
Ja, das wären doch schon recht dramatische Folgen, denke ich mal. Gerade mit der Wachstumsschwäche wäre dann uns vielleicht so ein bisschen die alten Hasen unter uns, da bist du wahrscheinlich noch zu jung für eine Finanzkrise 2008, 2009, wenn China damals nicht gewesen wäre und da ordentlich Dampf in die Weltkonjunktur gebracht hätte, dann sähe das Ganze wesentlich übler ausgesehen. Also China ist natürlich schon wichtig, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Da ist es schon extrem wichtig, dass es in China auch wirtschaftlich vorangeht, auch jetzt sagen wir mal für Regierung, für die Bevölkerung, weil die als Schwellenland, da muss die Wirtschaft wachsen. Ansonsten wird dann auch in der Bevölkerung unruhig und dann kommt die Regierung vielleicht auf Gedanken, die jetzt nicht unbedingt sehr angenehm sind. Deswegen hoffen wir, drücken wir mal die Daumen, dass China wächst und dass da auch dann der Weltkonjunktur noch einen ordentlichen Schub geben werden. Deflation ist in China natürlich doch schon ein Problem. Also ich meine, ist immer so eine Ansichtssache. Ich würde mich persönlich freuen, wenn mal die Preise irgendwo runtergehen würden. Wie du am Anfang gesagt hast, Inflation in Deutschland, keine Inflation, da gehen sie nur nach oben. Die Lebensmittelpreise auch insbesondere in China ist das eher umgekehrt, was aber auch dann wiederum anzeigt, so eine gewisse Nachfrageschwäche natürlich, weil die Firmen die Preise nicht erhöhen können oder weil sie teilweise sehr stark im Wettbewerb untereinander stehen. Da gibt es dann Rabattschlachten oder von Automobilherstellern. Es gibt auch, muss man auch dazu sagen, von der Regierung so Unterstützung für Elektrogeräte, schmeißen Fernseher weg, kriegst einen neuen und kriegst dafür Geld dafür, dass also dann der Preis quasi der Kaufpreis gesenkt wird. Also das drückt natürlich auch ein bisschen auf die Preise, aber im Großen und Ganzen zeigt es schon so eine gewisse Nachfrageschwäche an. Und wir haben jetzt die letzten Daten, die aus China kamen, Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, aber alles unter den Erwartungen, Investitionen, Sachanlagen, auch so den Immobilienmarkt in China, da das ist eigentlich das Düsterste in unserem ganzen Gespräch wahrscheinlich, was man da erwähnen könnte. Also schlimmer geht es nimmer, aber im Großen und Ganzen ist natürlich dann die Hoffnung, das spielen auch die Märkte so. Deswegen kleiner Seitenblick auf den Aktienmarkt. Der gerade chinesische Aktienindex CSI 300, der ist ja quasi in den letzten Wochen emporgeschossen und hat alle anderen Aktienindizes überholt. Was wiederum anzeigt, dass eigentlich Investoren da überzeugt sind, dass sich China was tut, dass dann auch fiskalische Stimuli kommen. Die chinesische Regierung hat da auch, sagen wir mal, genug Möglichkeiten, da noch Geld in die Märkte reinzupumpen. Damit kommen wir wieder zum Thema Staatsschulden, Geld ausgeben. Und das ist in China. Ich würde sagen, es gibt vielleicht zwei Länder der Welt, wo sich die Anleger, Investoren darüber freuen, wenn Geld in die Hand genommen wird. Das sind Deutschland einmal, weil wir es noch können, 64% Schuldenquote und China, weil es einfach in China nötig ist, wahrscheinlich momentan. Also im Großen und Ganzen vielleicht jetzt zu mir, das ist natürlich jetzt die spannende Frage auch, Handelskonflikt USA, China, da redet man ja miteinander und schaut halt, ob sich da jetzt eine Lösung finden lässt. Das ist ja so ein bisschen eingefroren momentan, die Zölle sind aber weiterhin da. Und was ich jetzt nur so sagen kann für die nächsten Wochen ist, dass wahrscheinlich wir jetzt auch in der Phase kommen von hoher Volatilität, von Schwankungen, dass wir uns jetzt so zum Jahresende nochmal neu positionieren. Wir haben jetzt, wie du sagst, dass die FED schickt es an, viele Notenbanken kommen noch, die EZB hat vielleicht die Füße still, aber bei einigen anderen ist das Ganze recht unsicher, ob so ein England ist. Und dann auch zum Beispiel Norwegen haben wir dann diese Woche, auch Kanada, das sind alles so Notenbanken, die jetzt nicht unbedingt super relevant sind, aber wo sich dann halt Unsicherheit breit machen kann in den Märkten. Und Geldpolitik wird sicherlich ein großes Thema sein, gerade der FED. Denke ich mal, das wird das spannendste Thema, vielleicht an den Märkten überhaupt, sondern das bestimmt momentan, glaube ich, auch so ein bisschen die Währungsmärkte und ansonsten politische Unsicherheiten aufgrund der Handelskonflikte und dessen, wo die USA sich weiterhin entwickeln werden, was dieses Verhältnis zum Ausland angeht. Natürlich darf man nicht vergessen, geopolitische Konflikte, die uns ja auch weiterhin in Trab halten werden.
So, und jetzt ganz zum Schluss, lieber Michael, die Frage, die kein Volkswirt mag, ne? Weil es immer heißt, dass in die Glaskugel reingucken. Euro-Dollar-Jahresende und Dollar-Remimi-Jahresende. Einfach mal eine Zahl, was schätzt du?
Euro-Dollar-Jahresende, da würde ich sagen, ein bisschen höher als jetzt, was damit zusammenhängt, dass die FED dann doch eher durchzieht. 1,20 würde ich sagen, so Richtung 1,20, eher Richtung 1,20 als Richtung 1,15. Und Dollar-Remimi, da müsste ich gerade mal schauen, wo wir jetzt sind. Ich glaube, der Remimi wird 7,15 rum, glaube ich, oder sowas. Der Remimi wird weiterhin stärker zeigen. Die Chinesen sind sehr daran interessiert, den Remimi festzuhalten. Die haben ihn auch nicht abwerten lassen. Trotz der Zollpolitik der USA, und deswegen denke ich, dass der Remimi dann auch ein bisschen Luft hat, vielleicht nochmal 3 Pips. Wenn wir jetzt 7,15 sind, ich weiß gerade nicht genau, Richtung 7,12 oder sowas war das Niveau. Oder dann so 7,10 rum, denke ich mal, wo auch mittelfristig, dass der Remimi dann eher weiter rücken wird, dazu ist.
Ja, vielen lieben Dank, Michael, für das heutige Update, und dann hoffe ich, dass wir bald wieder mit ansprechen.
Ja, hoffe ich auch, Sebastian. Alles Gute und danke dir.